Diogenes Laertios? Zenon, Sohn des Mnaseas oder des Demias, stammte aus Kition auf Zypern, einer griechischen Stadt mit phönizischen Siedlern. Wie Timotheus von Athen in den Biografien angibt, hatte er einen schiefen Hals. Nach Apollonios aus Tyros war er mager, ziemlich groß und dunkelhäutig, weshalb ihn jemand einen ägyptischen Sprössling genannt hat. Wie Chrysipp schreibt, dickbeinig und von asthenischer Konstitution. Er hörte, wie gesagt, Krates, den Kyniker, und 10 Jahre lang auch Xenokrates, den Leiter der Platonischen Akademie. Den Krates lernte er folgendermaßen kennen. Beim Transport von Purpur aus Phönizien erlitt er Schiffbruch in der Nähe von Piräus. Der damals 30-Jährige ging dann nach Athen hinauf und dort zu einem Buchhändler, der gerade das 2. Buch der Memorabilien des Xenophon vorlas. Begeistert fragte er, wo Leute wie Sokrates zu finden seien. Zum Glück ging gerade Krates vorbei, auf den der Buchhändler mit den Worten wies, folge dem da. Seitdem war er dessen Schüler und stark engagiert in der Philosophie, aber zu schamhaft, um die kynische Schamlosigkeit mitzumachen. Krates, der ihn davon heilen wollte, gab ihm einen Topf mit Linsen, den er über den Markt tragen sollte. Als Krates sah, wie Zenon sich schämte und den Topf zu verstecken suchte, schlug er diesen mit dem Stock kaputt. Dem weglaufenden Zenon, dem die Linsen an den Beinen herunterkleckerten, rief Krates nach, »Warum läufst du denn davon, Phönizier? Dir ist doch nichts Schlimmes passiert.« Das gottgegebene Lösen der Bande, der chinesischen Philosophie, der russische Fatalismus des Friedrich Nietzsche, der mittlere Weg des Buddha, ursprüngliche Elemente des christlichen Erlösungsgedankens und gnostische Motive, in allen Zeiten und Kulturen begegnen uns religiös-existenzielle Intuitionen, die deutliche Parallelen mit dem stoischen Denken aufweisen. Es ergibt sich die Frage, die auch in anderen Bereichen, wie zum Beispiel der Bildsprache der Märchen, immer wiederkehrt, ob sich eine solche Analogie einer gemeinsamen geistesgeschichtlichen Quelle verdankt, die sich durch die Zeiten und Regionen fortgepflanzt und ausgebreitet hat, oder ob die wiederkehrenden Motive quasi unabhängig von den einzelnen Kulturen in dem menschlichen Geist selbst angelegt sind. Die Denkmotive der Stoa, wie die Homologie mit dem Kosmos, die Gleichstimmung mit der Natur vor dem Hintergrund eines pantheistischen Glaubens, die Leidenschafts- bzw. Affektlosigkeit, die Gemütsruhe und das Ideal des heiter und ruhig dahinfließenden Lebensstromes, die kynisch-individuelle Haltung und die asketische Bedürfnislosigkeit, alle diese Motive begegnen uns ja, auch in diesem Gesamtbild, in anderen Zeiten und Kulturen. Sicher, der hellenische Mittelmeerraum war ein offener Schauplatz der verschiedenen Ethnien und Glaubensrichtungen. Schon die Vorsokratiker waren besonders lern- und reisefreudig, studierten bei ägyptischen Priestern, bei den Chaldäern und besuchten sogar die Gymnosophisten, die Asketen des indischen Kontinents. Buddhistische Priester waren den Gnostikern des 1. Jahrhunderts bekannt. Philon von Alexandria, der jüdische Gelehrte zur Zeit der Zeitenwende, hatte sich mit der Stoa beschäftigt. Und so besteht durchaus auch die Möglichkeit, dass der Zimmermann aus Nazareth von der hellenischen Philosophie gehört hat. Also es gab in einem hohen Maße gerade in der hellenischen Zeit eine fruchtbare Kenntnis des Denkens und Glaubens der anderen.